in ihrer Mitte sein zu dürfen, ist immer schwer, wenn man dies auch nicht ausdrücken kann durch den vertrauten Handschlag. Aber umso mehr sind wir verbunden durch die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Wunderbar, dass wir so wieder zusammenkommen können. Wir hatten ja beim letzten Mal, war der Anfang einer gewissen Serie von Erkrankung meiner Frau, und es war bis zum Höhepunkt in Mutlangen, dann wo ich bei Diensten in Schönblick war, dass dort in der OP bei Bewusstsein das Herz meiner Frau dann so ausgesetzt hat. Und die Ärzte nach dem zweiten Tag und achtstündigem nochmal Kampf, sie gesagt haben, danken Sie nicht uns, wir hatten es nicht mehr in unserer Hand. Danken Sie dem da oben. Und das ist auch in unserer Zeit so herrlich. Ich freue mich, dass wir wieder miteinander da sein dürfen. Es geht ja eine Angst durch die Welt. Jesus hat das schon vorausgesehen, dass es zum Wesen unserer Welt gehört, Angst zu haben. In der Welt habt ihr Angst, aber seid unerschrocken, mutig. Ich habe die Welt überwunden. Wenn ich immer wieder als langjähriger Seelsorger durch die Straßen gehe, denke ich immer wieder, alle Menschen leiden unter ihrem belasteten Gewissen. In unserer Zeit haben ja viele den Mut zu sagen, es gibt gar kein Gewissen, das ist uns nur angedichtet. Aber das Gewissen ist eine unheimliche Macht, die uns den Frieden raubt. Und allein Jesus kann uns den Frieden geben, ins Herz, und den brauchen alle Menschen. Und das ist so wichtig, Ihnen das zuzusprechen. Und ich lese aus Markus 6, von Vers 14 bis Vers 29, ist die bekannte Geschichte von Johannes dem Täufer, aber wir wollen heute den Akzent auf das Gewissen legen. Und es kam dem König Herodes zu Ohren, dass der König Herodes Antipas, der Fürfürst in Galiläa, ein Sohn von Herodes dem Großen, von Herodes dem Großen, sagte Augustus, der große römische Kaiser, ich will lieber ein Schwein sein als des Herodes Sohn, so grausam war der Vater Herodes der Große. Denn der Name von Jesus war nun bekannt. Es war das Stadtgespräch. Und die Leute sprachen, Johannes der Täufer ist von den Toten auferstanden, darum tut er solche Taten. Einige aber sprachen, er ist Elia. Andere aber, er ist ein Prophet wie einer der Propheten. Als es aber Herodes, dieser Herodes Antipas, der Sohn des Herodes des Großen, hörte, sprach er, es ist Johannes, den ich enthauptet habe, der ist auferstanden. Das ist interessant, plötzlich hat er diese Gedanken. Denn er, Herodes, hatte ausgesandt und Johannes ergriffen und ins Gefängnis geworfen, um der Herodias willen, der Frau seines Bruders Philippus, denn er hatte sie geheiratet. Die hat er seinem Bruder ausgespannt, wie man so schön sagt. Johannes hatte nämlich zu Herodes gesagt, es ist nicht recht, dass du die Frau deines Bruders hast. Herodias aber stellte dem Johannes nach und wollte ihn töten und konnte es nicht. Denn Herodes fürchtete Johannes, weil er wusste, dass er ein frommer und heiliger Mann war und hielt ihn in Gewahrsam. Und wenn er ihn hörte, wurde er sehr unruhig, doch hörte er ihn gern. Und es kam ein gelegener Tag, als Herodes an seinem Geburtstag ein Festmahl gab für seine Großen und die Obersten und die Vornehmsten von Galiläa, trat herein die Tochter der Herodias. Wir kennen aus anderen Stellen der Bibel den Namen, das war die Salome, und tanzte, es war ein erotisch aufreizender Striptanz natürlich, und gefiel Herodes und denen, die mit ihm am Tisch saßen. Männergesellschaft. Da sprach der König zu dem Mädchen im Übermut, bitte von mir, was du willst, ich will dir's geben. Und er schwor ihr einen Eid: Was du von mir bittest, will ich dir geben, bis zur Hälfte meines Königreichs. Und sie ging hinaus und fragte ihre Mutter: Was soll ich bitten? Aber diese Herodias hat natürlich noch eine Rechnung offen gehabt, eine Rache. Verletzte Gefühle und Bitterkeit. Die Herodias sprach, das Haupt Johannes des Täufers. Da ging sie sogleich eilig hinein zum König, bat ihn und sprach: Ich will, dass du mir gibst, jetzt gleich auf einer Schale, das Haupt Johannes des Täufers. Merkwürdig, ein junges Mädchen und das Makabre auf der Platte geliefert. Unsere Welt in ihrer ganzen Brutalität. Und der König wurde sehr betrübt. Doch wegen des Eides und derer, die mit ihm am Tisch saßen, wollte er sie keine Fehlbitte tun lassen. Und sogleich schickte der König den Henker hin und befahl, das Haupt des Johannes herzubringen. Der ging hin und enthauptete ihn im Gefängnis. Und er trug sein Haupt herbei auf einer Schale und gab es dem Mädchen, und das Mädchen gab es seiner Mutter. Und als das seine Jünger hörten, kamen sie und nahmen seinen Leichnam und legten ihn in ein Grab. Das wichtigste Organ beim Hören des Wortes Gottes ist nicht das Ohr, ist auch nicht der Verstand, der Intellekt, ist auch nicht das Gefühl, sondern das Gewissen. Der Apostel Paulus schreibt in 2. Korinther 4, dass seine ganze Predigt nur aufs Gewissen zählt. Wir beweisen uns wohl an aller Menschen Gewissen vor Gott. Das ist der Unterschied zum Tier. Das Tier folgt dem Instinkt, der Mensch hat ein Gewissen. Und das Gewissen klagt uns an, selbst wo wir es gar nicht geahnt haben, oft erst viel später. Wir Alten kennen das ja, dass uns die Sünden der Jugend anklagen, die wir über Jahrzehnte verdrängt haben. Und das Gewissen lässt sich auch nicht beschwichtigen. Es verjährt auch nicht. Das Gewissen verurteilt uns, auch wenn wir nie darüber sprechen. Unser Gewissen ist sogar vom Grundgesetz geschützt. Ganz erstaunlich. Und in dieser Stadt spricht man davon, von den dunkelsten Jahren, da gibt es ein Buch, das Gewissen steht auf. Da gab es doch noch einen hellen Lichtpunkt, dass das Gewissen noch nicht völlig beseitigt und getötet war. Aber wie gehen wir selbst mit unserem Gewissen um? Eine Frage der Seelsorge. Wie gehen wir mit unserem Gewissen um, unseres Herzens, wie man auch sagen kann? Man kann es über lange Zeit vergessen, man kann es verdrängen, man kann es beruhigen, man kann es betäuben, man kann zu sich immer sagen, komm, reg dich nicht auf, das ist dir nur anerzogen, sei nicht so empfindlich, komm, sei großzügig, alle tun's, das ist doch nicht schlimm. Aber dann erwacht es und das sind immer wieder die dunklen Nachtstunden und dann kann das so heftig reden, dieses Gewissen, dass man keine Ruhe mehr findet. Wahrscheinlich nehmen sie viel mehr Menschen, als wir ahnen, ihr Leben, weil sie mit ihrem Gewissen immer fertig werden. Das ist ganz arg schwer. Und man kann es auch nicht betäuben, auch nicht mit Drogen und nicht mit Alkohol. Kurze Zeit, es klappt, aber dann wird es wieder viel stärker. Aber das Interessante ist, dass das Wort Gottes das Gewissen anspricht. Schon als dieser despotische Herrscher, dieser Vierfürst Antipas, von Jesus hört, das genügt schon, dass sein Gewissen aufwacht. Da war doch in seinem Leben auch so eine alte Geschichte, die er über eine ganze Zeit verdrängt hat. Und darum ist so wichtig, dass wir uns wieder mit dem beschäftigen, was so wichtig ist in der Bibel, so oft betont wird. Paulus sagt, ich übe mich zu haben, ein unverletztes Gewissen. Hast du das? Ein unverletztes Gewissen. Frieden im Gewissen, ein reines Gewissen vor Gott. Auch in dem Hören seines Wortes. In der Reformation war es eine ganz wichtige Erkenntnis, dass alle Lehre nicht so theoretisch bloß im Kopf abgehandelt wird, sondern durch den Kampf des erschrockenen Gewissens hindurch muss. Das Bibelwort musst du über deinem erschrockenen Gewissen hören, bis du den wirklichen Frieden mit Gott wiederfindest. Und unter den vielen Zitaten, die man bei den geflügelten Worten finden kann oder in sonstigen Zitatensammlungen im Internet, Valerius Herberger, der schlesische Prediger, vor 400 Jahren, man hat ihn den kleinen Luther genannt, er hat gesagt, ein böses Gewissen ist wie ein böses Tier. Es macht, dass der Mensch sein eigener Feind wird und niemand in der Welt kann ihn ärger quälen als sein eigenes Gewissen. Jetzt möchte ich zunächst darüber reden, wie ein despotischer Fürst plötzlich Angst kriegt. Herodes Antipas waren ja, wie damals die Herrscher waren, besonders aus der Familie des Herodes des Großen, Leute, die man nicht so rasch in Angst versetzen konnten. Die hatten alles in der Hand, hatten die Lizenz von der römischen Zentralregierung. Dieser Herodes hat Tiberias zu einer wunderbaren Stadt aufgebaut. Das war eine Kaiserstadt. Darum war Jesus auch wenig in Tiberias, er war in Kapernaum. Es war ja immer für die Juden so, dass sie diese Städte, diese heidnischen Städte gar nicht betreten wollten. Er war unumschränkter Herrscher damals über Galiläa. Niemand konnte ihm seinen Thron streitig machen. Und da ist etwas passiert, was ganz alltäglich ist in unserer Welt, was überall erzählt wird, da kam es zu einer Affäre. Er war in Rom auf Urlaub, Rom in der prachtvollen Stadt, und da ist ihm die Frau seines Bruders so in den Blick gefallen, dass er mit der Gier sie haben muss. Es ist eine Affäre, eine Liebesromanze. Mit der Frau seines Bruders, was ist denn schon dran? Und er macht ihr am Ende einen Heiratsantrag und er heiratet sie. Diese Herodias war zu allem hin auch noch eine Nichte. Es hat in der Familie Herodes keine große Rolle gespielt. Es gibt ja mancherlei Verirrungen in unserer Welt, aber es war ein Ehebruch. Denn er selbst war verheiratet mit der Tochter des Königs der Nabatäer, Aretas, dem König in Damaskus. Sie kennen, die Israel-Touris kennen das aus den Nabatäer-Städten, die man auf der Israel-Reise immer wieder besucht. Es war eine ungehemmte Sexsucht, wie wir sie in unseren Tagen auch wieder kennen, die damals im Römischen Reich unter den Herrschenden wütete. Die Frau, die hat er einfach entlassen, so war das damals. Es war eine politische Vernunft, Ehe, sicher war nicht viel Liebe dabei, aber das entschuldigt nichts. Wir meinen immer wieder, man könnte etwas entschuldigen durch die Umstände. Das Wort Gottes ist eindeutig und es war ein doppelter Ehebruch. Die Frauen fügten sich damals oft in ihr Schicksal. Es ist schwer. Bis in unsere Tage hinein ist das schwer. Sie ging wieder zurück zu ihrem Vater, zu dem König Aretas, nachdem sie in die Wüste geschickt wurde, wie man so schön sagt, wenn nicht das Wort Gottes gewesen wäre. Wissen Sie das? Das Wort Gottes ist die einzige Instanz in der Welt, die noch sagt, was richtig ist und was falsch ist. Und das ist über die Jahre gleich. Und Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber seine Worte werden nicht vergehen. Und Johannes, der Täufer, der Kleinste ist im Himmelreich, hat den Mut, den Mumm, zu dem Herodes Antipas zu gehen und ganz schlicht zu sagen, es ist nicht richtig, was du tust. Mehr nicht. Und dieses schlichte Wort verfehlt nicht seine Wirkung. Sehen Sie, das bräuchten wir in unseren Tagen wieder. Keine großen Streitigkeiten, keine Beschuldigung, keine Verleumdung, keine Hetze. Es ist nicht recht, vor Gott ist das nicht richtig, ein Ehebruch ist nicht richtig. Interessant, was Predigt vermag, auch das Weitersagen des Wortes Gottes, nicht nur so in der feierlichen Gottesdienstversammlung, sondern was das Zeugnis des Wortes vermag. Was das Wort Gottes auch vermag, auch wenn es nur noch in letzten Resten in einem Volk lebendig ist, wenn man noch irgendwo weiß, was vor Gott richtig und was vor Gott falsch ist. Und wenn man weiß, was Sünde ist. In unseren Tagen wird ja über Sünde nicht mehr viel gesprochen, aber jeder Mensch weiß, was Sünde ist. Und wir sollten einfach den Mut haben, schlicht zu sagen, aber es ist so, so wie 2 mal 2 = 4 ist. Es ist einfach so, dass es nicht richtig ist. Da kann sich einer drüber verkämpfen und sagen, ich mache das, das werde ich ja tun. Fragt ja keinen nach, aber wir müssen sagen, was richtig ist, was für sein Leben richtig ist, wie er mit Gott Frieden finden kann. Nur über das Wort Gottes, das gültig ist in unseren Tagen. Und interessant, dass dieser Herodes, der ja niemand fürchtete, ich tue Recht und scheue niemand, ich brauche vor niemand Angst zu haben, fürchtet den Johannes, weil dieses Wort wirkt. Es hat mich immer auch interessiert, warum die Tausenden eigentlich hinausgegangen sind zum Jordan und sich taufen ließen. Waren ja würdige Herrschaften dabei von Jerusalem, den weiten Weg schon bis zur Wüste hinunter in den Jordan. Wissen die Christen eigentlich noch, was das Wort Gottes ist? Das Wort Gottes ist das Allergrößte. Und es war Jochen Klepper, der in der größten Not seines Lebens, als ihm Eichmann nicht einmal erlaubte, mit seiner Frau ins KZ zu gehen und er die Kirchen in Berlin besuchte, sagte, wenn doch die Verkündiger wüssten, nur das Wort Gottes, sie bräuchten nur Bibel lesen, das ist das Wichtigste, was wir brauchen. Und deshalb fürchtet ein Herodes Antipas den Johannes, weil das Wort so kräftig ist und weil das Wort zuschlägt. Vor 100 Jahren ist Solzhenitsyn geboren, Nobelpreisträger in Russland. Der hat ja damals nur dieses Wort gesagt, ein Wort der Wahrheit überwindet die ganze Welt. Damals im System des Sozialismus so eine ungeheuerliche Sache, ein Wort der Wahrheit überwindet die ganze Welt. Das müssen wir wissen als gläubige Leute. Dass wir einfach sagen, wir wollen bei dem bleiben. Ja, wie verstehst du die Bibel wörtlich? Ja, wie denn sonst? Wie kann man eine Bibel unwörtlich verstehen? Ja, nur dem Sinn nach, dass man es umdeutet. Nein, so wie es da steht. So wie jedes Wort nur gilt, wie es gesagt ist. Dann hat er den Johannes eingesperrt in die Festung Machaerus. Das war eine seiner Fluchtburgen, die er hatte. Er hatte ja immer Angst, Herodes. Das war ein der Fluchtbogen von Herodes dem Großen, da hat er ihn eingesperrt, aber er hörte ihn gerne, das ist ganz merkwürdig. Er hat ihn gefürchtet, aber er ahnte etwas von der Wahrheit. Da war dieser Herodes Antipas seinem Vater Herodes dem Großen nicht ganz ähnlich. Da war etwas lebendig geworden, das ist wunderbar, dass das in unserer menschlichen Natur liegt, auch wenn wir etwas verurteilen, dass wir sagen, aber es ist doch was dran. Und er hörte ihn gerne, obwohl der Johannes ja nie ein Blatt vor den Mund nahm, ihr Odern gezüchtet, wie er sagt, die Axt ist schon den Bäumen an die Wurzel gelegt. Er konnte das nicht bestreiten, dass das eine Wahrheit ist, auch in seinem Leben. Er hörte ihn gerne, ob ihn das berührt hat, was Johannes gesagt hat. Johannes hat ja das herrlichste Jesuszeugnis gesagt, das ist uns nur in Johannes 3 überliefert, wo es heißt, er muss wachsen, ich muss abnehmen. Da hat er dieses grandiose Wort gesagt, wer Jesus hat, hat das Leben. Lesen Sie mal nach, ganz am Ende des 3. Kapitels im Johannes-Evangelium. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. In deinem ganzen Prunk findest du nie das Leben. Dein Leben muss in die Wahrheit, ins Licht Gottes. Und du musst mit der Sünde brechen. Das ist das Schwerste, was einem jeden Menschen aufgetragen ist. Brich mit der Sünde deines Lebens. Nun war die Schuld bei der Herodias natürlich so. Jetzt kann man hin und her schieben, wäre es mehr Schuld. Die Herodias war sicher eine bezirzende Frau. Sie war ja noch jung. Sie war ja bei ihrem früheren Ehemann, bei dem Philippus, nicht richtig auf Kosten gekommen. Da sagt man dann auch eine Frau hat das Recht, ihre Gefühle auszuleben. Also ich will das nicht als Mann sagen, sondern ich habe viel darüber nachgedacht. Aber Frauen sind oft stärker einfach in diesen erotischen Kräften. Ich weiß gar nicht, ob Männer so viel Frauen verführen können, wie Frauen von Männern verführt werden. Es ist interessant, wie sie die Regie führt. Plötzlich ist sie ganz aktiv, die Herodias. Und der Fürst ist plötzlich wie ein armes Würstchen, der sich verstrickt hat in einem Geflecht. Er kann gar nicht mehr raus aus dieser ganzen Sache. Wir kennen das ja im Alten Testament schon von dem König Ahab, wo die Isabel, die Phöniziertöchter, die Geschäfte führte und die Stempel besorgte, dass der Mord damals passierte und so weiter. Da hat die alles geredet, die Isabel, die ganz Israel verführte, die aus diesem phönizischen Heidentum kam. Und der Ahab war so mittendrin eigentlich eine schwache Figur, trotz seines Königstitels. Und hier sehen wir noch einmal bei diesem Herodes, wie mit ihm Regie geführt wird, wie er plötzlich ein Spielball ist in der Hand von anderen. Was hat die eigentlich gegen das Wort Gottes? Also, das Wort Gottes hat gegen etwas gegen die Herodias, auch gegen die Herodias. Und darum ist sie gegen das Wort Gottes, ganz einfach. Und darum kann sie nicht ertragen. Und darum ist es so wichtig, die einzige Macht gegen die Sünde unseres Lebens, und die ist bei uns jeden Tag vielfach da. Und die Versuchung ist vielfach da. Vielleicht geht das mit unserem Mund. Wir widern die Wahrheit und lästern über andere. Wie geht das über mit unserem Herzen, mit unseren Gedanken, die verführbar sind, unser Fleisch? Und darum passt das in unsere Zeit ja genauso wenig, wie das Wort Gottes damals in die Zeit hineingepasst. Die Leute haben anders gelebt. Und darum hat es gar keinen Wert, wenn wir nachgiebig und tolerant sein wollen. Man kann lang diskutieren über die Gebote, ob sie denn wirklich gelten und wie man das heute machen kann. Es ist so, dass diese Gebote da sind und ganz merkwürdig. Obwohl die Menschen seit Beginn gegen die Gebote Gottes gelebt haben, haben sie sie nicht außer Kraft setzen können. Sie bleiben einfach. Sie bleiben bis zur Wiederkunft Jesu. Und der Wille Gottes ist offenbart und da. Und bei Herodes war besonders schlimm. Er wusste, dass es ein frommer und heiliger Mann war. Er wollte sich an diesem Mann nicht noch einmal eine Schuld anhäufen. Das war ganz sicher. Aber plötzlich hängt er mittendrin und er kann nicht anders, ob er wollte oder nicht. Das ist bei uns allen so, dass wir immer dann sagen, nachher, wenn uns die Erkenntnis des Gewissens kommt, hätte ich doch nicht. Warum nicht? Warum war ich so blöd? Und diese Halbheit unseres Lebens, die bringt uns in die Not. Auch die Not bei Jesusleuten, bei wiedergeborenen Menschen, die die Schwachheit ihres Fleisches spüren und die Spur dieser Welt und die Macht dieser Welt. Aber das macht die Schuld ja nur noch größer. Ich habe gewusst, aber ich habe nicht gewollt. Und darum sind wir nicht blind. Und darum ist das, was Johannes so vertreten hat, auch so wichtig gewesen für diesen Herodes Antipas. Nur eine völlige Kehrtwendung. Das war ja das Predigtthema von Jesus, tut Buße. Blöd, dieses Wort Buße, heute bei den Bußgeldbescheiden. Nein, es geht um die Kehrtwendung, Bekehrung, die auch gläubige Leute täglich in ihren Entscheidungen brauchen. Nur alles mit Jesus, nichts ohne ihn. Alles in seinem Licht. Und was nicht stimmt, muss vor ihm bereinigt und geklärt werden. Brich mit der Sünde. Es hat sonst gar keinen Wert, sonst bist du verloren in Zeit und Ewigkeit. Und die trickreiche Herodias, sie konnte Pläne schnüren und ausführen, so wie man heute Rettungspakete schnürt. Man kann nur staunend danken, wie oft uns Jesus bewahrt hat. In ganz schweren Stunden. Jeder steht betroffen da. Es gibt gar keinen Christen, der nicht sagt, Herr, danke. In meinem Leben, ja, bei meinen Gefängnisbesuchen in der Justizvollzugsanstalt, habe ich immer nur sagen können, ich bin nicht besser als ihr. Ich bin nur bewahrt geblieben. Das ist Wunder, dass Jesus einen bewahren kann vor der Sünde. Aber jetzt der zweite Punkt. Wenn Gott uns laufen lässt, der Herodes wollte eigentlich nicht, er wollte gern den Johannes hören, er wollte ihn auch bewahren, er hat ihn geachtet und geehrt. Die Macht der Finsternis in dieser Welt, die läuft nicht bloß ab in den großen weltpolitischen Dingen der Geschichte, sondern die läuft genauso in deinem Herzen ab. Die Macht der Finsternis, der bist du wehrlos ausgeliefert in deinen kleinen vier Wänden, in deinen Gedanken, in deiner Lektüre, wo du bist. Du einsam bist und dann spürst du das, wie das plötzlich so ist, dass die Stunde der Versuchung kommt. Und das ist das Schlimme. Der Herodes war gar nie der Mann, der den Johannes hätte enthaupten können. Nie hätte er das getan, wenn nicht die Situation so dumm gelaufen wäre. Ich finde das so wunderbar, dass die Bibel das von den ersten Seiten her so klar sagt. Und das ist immer schön, mit jungen Leuten das zu erklären. Als der Josef im Hause Potiphas war, das war ja der große Justizminister, der die ganzen Schlachthäuser unter sich hatte, auch das ganze Justizwesen der Potiphar, dass ausgerechnet er, der Eunuch, das steht nicht in der deutschen Bibel, aber ist klar im Text, die Potiphar, eine Frau, hat die nie zur Erfüllung kommen. Die sagt, ich will doch mal meine Erfüllung haben. Und sie stellt dem Josef nach, das war doch damals üblich, dass man einen Sklaven nehmen kann. Ist doch eh ein Ding, eine Sache. Aber bei Gott ist das alles anders, auch im Heidentum. Und dann kommt die Stunde, so steht es dann in der Josef-Geschichte, der Tag, wo niemand im Haus ist. Und plötzlich kann diese Frau Potiphar sich austoben und diesen Josef ergreifen. Und genauso kommt es hier zu dieser Stunde, die Stunde der Versuchung, das ist eine ganz große Not. Herr, bewahre uns in der Stunde der Versuchung. Führe uns nicht in Versuchung. Alles klappt wie im Schnürchen. Und das Schlimme war ja diese Männerrunde. Und da nimmt man ja manchmal den Mund sehr voll. Das ist bei Männern eine große Not. Und dann sagt er, ich will dir alles geben. Natürlich der erotische Anreiz der Salome, dieser Tochter der Herodias. Und dann klappt alles wie im Schnürchen und sagt, du kriegst, was du willst. Was soll das Mädchen sagen? Was soll sie denn sich wünschen? Und sie fragt die Herodias und die hat noch die offene Rechnung. Und jetzt, wie der Teufel zusammenspielt. Ich war immer sehr dankbar. Ein großer geistlicher Führer, der Fritz Grünschweig in Korntal, der auch eine Offenbarungsauslegung geschrieben hat, hat uns immer ein Satz gelegt aus Offenbarung 12. Der Teufel ist auf die Erde geworfen und er weiß, er hat nur wenig Zeit. Es pressiert immer. Er hat gesagt, nichts aus Pressieren tun. Schwäbischen, der Teufel ist ein Hudler. Da muss immer alles ganz schnell laufen. Aber so geht es nämlich im Ablauf der Sünde. Und wenn du einmal da drin bist in diesem ganzen Gefolge, dann läuft das so ab und dann ist plötzlich er gebunden an sein Wort, das er vor seinen Freunden in der Prahlerei gegeben hat. Ich schwöre es, es wird geschehen. Aber dass der Teufel auch da schon drinsteckt, ja, der hat alles in seiner Hand. Wenn uns der Herr nicht bewahrt, wenn du nicht in seiner Behütung stehst, allein bist du ganz unfähig, dich dagegen zu wehren. Wir können in eigener Kraft uns nicht gegen die Macht der Finsternis reden und wehren. Und da heißt es im Vers 26, und der König wurde sehr betrübt. Es hilft nichts, Heuchelei. Du hast dich ausgeliefert in dunklen Mächten, da liegt die Wurzel, wo alles falsch läuft. Und so kommt es dann dazu, dass dieses Unsinnige, ja, das denkt man gar nicht, dass eine humane Welt so unhuman sein kann, dass eine Frau als höchste Erfüllung ihrer Wünsche das Haupt Johannes den Täufer auf dem Tablett will. Und das ist so gut, dass die Bibel uns einfach aufklärt, wie das so ist und wie man da drin hängt und wenn man da gar nichts machen kann. Das ist Sünde. Deshalb, mein letzter Punkt, ist das nicht zum Verzweifeln. Eigentlich ist es zum Verzweifeln. Wir Menschen, was sind wir für arme, schwache, gefallene Leute seit dem Sündenfall? Wenn es keinen Heiland gäbe, ja, es wäre zum Weinen, wenn kein Heiland wäre. Und das ist das herrliche Evangelium, das alle Menschen hören müssen. Es gibt einen Heiland. Das ist in der Bibel so toll beschrieben und das merkt man erst in unseren Tagen, hat das ja vor Jahren beeindruckt, wie im Spiegel plötzlich eine Nummer kam von der Sünde. Da war natürlich der Jan Fleischhauer dahinter, den kennen Sie vielleicht auch sonst als Journalist, ein Katholik beim Spiegel, der geschrieben hat, noch nie hat sich die Sünde so ausgetobt wie heute, aber niemand spricht mehr davon, nicht mal in den Kirchen spricht man davon. Weil alle Angst vor der Sünde haben. Aber das Tolle ist, das Evangelium ist doch da, dass Jesus herausführen will aus dieser schrecklichen Gebundenheit und Sklaverei, die wir haben. Ein David hat gebetet, wohl dem kann man gratulieren, das ist ein gemachter Mann, dem die Übertretungen vergeben sind. Gibt es denn Vergebung? Man kann doch die alten Dinge nicht mehr gut machen. Das Haupt von Johannes im Körper ist abgeschnitten. Wie will man es gut machen? Der Herr kann das, der Herr kann Sünde vergeben. Das Kreuz von Jesus, die größte Tat in dieser Welt, die geschehen ist, eine Tat der Rettung für alle Menschen, dem die Sünde bedeckt ist, wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, dessen Geist kein Trug ist. Und dann erzählt Sir David noch, wie das war. Ist das nicht zum Verzweifeln? Als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein täglich Heulen, Klagen, denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verhehlte ich nicht. War schwer getroffen, wie in der letzten Woche in Idea kam, dass sich irgendwo ein Jugendleiter das Leben genommen hat, ein christlicher Jugendleiter, weil irgendwo vor 30 Jahren etwas geschehen sein soll. Wo ist denn die Botschaft der Vergebung, der Heilung? Und wir als Christen müssen doch denen helfen, die nicht mehr rauskommen aus dieser schrecklichen Verstrickung. Der Bibel steht, die Sünde ist der Leute Verderben. Das führt zum Untergang. Noch nie ist ein Mensch auch nur durch eine Sünde glücklich geworden. Vielleicht minutenlang. Und dann kommt, das kennen Sie, das belastete Gewissen. Und wie das oft auch nach Jahren noch auftauchen kann. Ich erinnere mich an einen Hauptmann, der an beiden Weltkriegen zuteil war und der mir gesagt hat, ach, die jungen Leute haben alle keinen Mut mehr. War damals Vikar. Wissen Sie noch, wen Sie erschossen haben? Da haben wir den ganzen Abend erzählt. Von der Isonzo-Front, von der Marne, überall. Da war ein Fähnrich, der hat auf mich geschossen. Ich war der Erste, der abgedrückt hat. Man vergisst nie, was unser Gewissen belastet. Aber es gibt eine Vergebung. Es ist nicht zum Verzweifeln. Die Macht der Finsternis ist gebrochen. Und das ist interessant, dass dieser Herodes Antipas nicht reagiert hat wie der Zachäus. Ich wollte Jesus gerne sehen. Er hat ja noch einmal die Chance gehabt, Jesus zu sehen. Damals hat er es nur gehört von den Leuten, wie sie reden, Jesus ist da. Und dann meint er, ach, das ist der Johannes, der ist auferstanden. Aber er begegnet Jesus noch ausgerechnet in der Passionswoche. Als Jesus vor dem Hohepriester war und wie der, nein, und dann auch vor dem Pilatus. Und dann wird er rübergeschickt zum Herodes. Und Jesus sagt ihm kein Wort. Denn das, was Jesus gesagt hat, ist so klar. Dass es etwas gibt, dass man ins Licht Gottes tritt. Es ist interessant, dass Johannes, dass der Herodes, der Fürst, über seine Gewissensbedenken, das heißt, und er spricht mit den Leuten, das ist nicht ganz richtig, mit den Höflingen hat er gesprochen. Und das war natürlich eine Clique, die ihm immer Recht gegeben hat. Er hat nicht mit den Leuten gesprochen. Wenn du die Last deines Gewissens spürst, kannst du nur mit einem reden, mit dem lebendigen Gott. Und in Jesus ist erschienen und bietet Versöhnung an. Ein verschönt Gewissen sei mein Ruhekissen, drum vergib die Schuld. Herrlich im Abendlied, Hirte meiner Schafe. Was haben wir das gesungen als Kinder? Und das hat sich tief eingeprägt. Es gibt einen Ort, wo man völligen Frieden finden kann. Ganzen Frieden. Wie hat Johannes das eigentlich ausgehalten, der Täufer? Die Gespräche mit dem Herodes Antipas, die Wertschätzung, die er dort erfahren hat. Er hat es ausgehalten. Ich glaube nicht, dass Johannes an Jesus irre wurde. Er wusste, dass das etwas Furchtbares ist, dass das Gericht Gottes über die Welt geht. Wenn Menschen das herrliche Evangelium der Vergebung verwerfen und nicht hören wollen. Und der Johannes wusste, ich blicke nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Und wenn nur etwas für die Sache von Jesus herauskommt, wir achten nie auf den Erfolg, aber wollen treue Zeugen sein. Das Herrliche war, dass Johannes es schon in dieser Predigt, die Johannes 3 erzählt ist, erzählt hat, wer Jesus hat, hat das Leben. Du brauchst ihn, ohne ihn gehst du unter. Siehe, das ist Gottes Lamm. Wie hat er das gesagt? Sehr erschütternd in den Synagogen, in den Häusern unserer jüdischen Mitbürger, gibt es kein Lamm mehr am Passah. Jesus Lamm ist. Das Wort Lamm ist kein altmodisches Wort, sondern das Opferlamm am Passah hingegeben, ist nur noch ein Knochen da, nichts mehr. Dass Jesus das Lamm ist, für dich am Kreuz gestorben, das ist so groß, sein Blut versöhnt uns, das ist so herrlich, dass es eine völlige Vergebung gibt. Und im ersten Johannesbrief heißt dann so, wir sagen, wir haben keine Sünde. Und so spielen, das ist nicht die drängende Frage. Wir wollen lieber die Welt verändern, wir haben andere Themen heute für uns. So verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Und das ist so groß, wenn man so macht, wie dann der Zachäus, der es auch in seinem Gewissen gespürt hat. Das ist nicht recht, das Geld in meiner Tasche, das Unrecht ist gut dabei. Und wie Jesus das sieht und sagt, ich muss in deinem Haus einkehren. Das muss zu dieser persönlichen Begegnung mit dem Retterheiland Jesus kommen in deinem Leben. Ich muss das doch noch kurz aus der Geschichte weiterführen, wie das ging. Die Herodias hat den Philippus geheiratet, hat gar nicht mehr lange erlebt, auch kein Kind mehr gehabt. Den Philippus kennen alle Israel-Touris aus Caesarea Philippi, die Cäsarstadt des Philippus, Banias, oben die Jordanquellen, wo man jetzt gerade die Trümmer noch ausgräbt, dieser Philippus-Zeit. Dort hat Jesus die erste Leidensankündigung gesagt, ganz aktuell, weil gerade der Johannes umgebracht war, dieses Verhältnis da war. Übrigens war das bei der Herodias mit dem Philippus eine Onkelehe, auch wieder innerhalb der Verwandtschaft, was die Menschen sich ja auch ersinnen. Dieser Philippus hat die Salome geheiratet, diese Tochter, die das Haupt des Johannes wurde. Philippus in Banias heiratet, die Herodias war beim Herodes Antipas. Dort hat Jesus vom Leiden und Sterben gesprochen, dass er verworfen wird und sein Zeugnis verworfen wird. Wie herrlich ist es, dass wir ohne Jesus nichts mehr tun können. Ach, mein Herr Jesus, wenn ich dich nicht hätte und wenn dein Blut nicht für die Sünder rede, wo soll ich ärmster unter den Elenden mich sonst hinwenden? Ich wüsste nicht, wo ich vor Jammer bliebe, denn wo ist sonst ein Heil wie deins? Herr, du gibst mir's, Christian Gregor, der Herrnhuter Brüdergemeinde. Der Gedicht hat in der großen Schwermut entdeckt, Jesus ist das Heil meines Lebens. Er macht dein Leben neu. Ich wollte Ihnen heute Morgen nichts Schweres sagen. Ich wollte Ihnen Befreiendes sagen. Das Evangelium ist eine Frohbotschaft. Es gibt eine Lösung. Du darfst das ablegen, wie du ein schmutziges Kleid ablegst. Das gibt es doch gar nicht. Und das steht sogar einem Herodes Antipas offen. Wenn er es gewollt hätte, wirklich. Es ist ein Gnadenerlass, du kannst dir es nicht verdienen, aber es ist da. Es ist der Opfertod von Jesus für die Sünden der ganzen Welt getragen, dass wir wieder frei werden im Gewissen. Dieses versöhnte Ruhekissen haben, mein versöhnt Gewissen, ein versöhnt Gewissen sei mein Ruhekissen, drum vergib die Schuld. Wir haben es früher in der großen Jesus-People-Bewegung, auch mit den Liedern damals, dem Aufbruch, Jesu Name nie verklinget, dann oft gesungen, heute, wenn sein Wort dich trifft, so halt ihm endlich still. Brich mit dem Vergangenen, sprich zu Gott, ich will. Und das Mendetegel heißt, das Todesurteil, das auf deinem Leben stand, wird gelöscht von Gottes guter Vaterhand. Jesus Christus, Heiland und Erlöser, starb für dich, warb um dich, der du abseits stehst. Lass dein Zagen, lass des Zweifels fragen, denn dein Weg wird hell, wenn du mit Jesus gehst. Jetzt wünsche ich Ihnen nur, dass Sie fröhlich nach Hause gehen. Alles hat er mir erlassen. Auch über dem Mahl noch einmal dann. Zugesprochen. Nichts kann mich mehr von der Liebe Jesu trennen. Und das darf ich jeden Tag neu in Anspruch nehmen. Auch wenn wir in der Dummheit, der Verführung, der Macht, der Finsternis immer wieder reinfallen. Aber der Herr ist treu und er bewahrt uns auch vor den Versuchungen, auch vor der Torheit des Alters. Das brauchen wir Alte ganz besonders. Und dass wir diesen Weg gehen und sagen, alles hat er mir erlassen, alles kaum kann ich es fassen. Alle meine Schuld und Sünde trug er dort für mich auf Golgatha. Und diesem Lied kommt dann dort das herrliche Halleluja. Im Neuen Testament kommt ja das Wort Halleluja nur einmal vor, in Offenbarung 20. Sonst nie. Bei den Psalmen kommt schon, aber im Neuen Testament nie. Wann? Wenn die Hure Babylon gefallen ist. Die letzte große Verführungsmacht dieser Welt. Das große Halleluja, dort haben wir es immer gesungen, die Vergebung ist so herrlich und wir dürfen dort ins Halleluja einstimmen. Befreit, versöhnt. Aus Gnaden errettet, ganz wunderbar. Wir wollen noch beten. Herr, wir danken dir, dass du uns immer wieder im Gewissen ansprichst und dass dein Evangelium uns nicht nur oberflächlich in den Ohren klingt, sondern dass es uns wach macht und das aufdeckt, was die große Unruhe und Not unseres Lebens ist. Nein, Herr, wir haben mannigfaltig gesündigt. Wir sind nicht so, wie wir sein wollten. Wir sind ganz anders. Wir stehen unter deinem Gericht und danken dir, dass du uns in diesem deinem Richterspruch frei machen willst, durch deinen Opfertod. Wir danken dir für dieses große Wunder der Erlösung. Wir bitten dich jetzt auch für unser Volk, für so viele Menschen, dass wir das Zeugnis so sagen können, dass es nicht bloß Ärger verursacht, sondern dass Menschen wirklich sagen, ist das wahr, kann ich frei werden von den belastenden Dingen, auch meiner Jugend und meines Lebens und meines Verhaltens. Gibt es diese Totalerneuerung wirklich, die gibt es bei dir. Wir danken dir und lass dieses frohmachende Evangelium noch einmal groß werden. Wir danken dir auch für die große Gabe deines Mahls, dass dein Leben in den Tod gegeben unser ganzes neues Leben ist und dass du in uns wohnen willst und in uns wirken willst, unsere Gedanken und Sinne erfassen willst. Herr, wir möchten dich bitten, auch für diese Gemeinde, für alle Veranstaltungen, die hier stattfinden, dass du das gibst, dass du Menschen erneuerst, heilst und mit dir versöhnst, dass du deinen Frieden schenkst, überreich, auch wenn wir nach Hause gehen nachher. Dass wir in diesem herrlichen Frieden leben und dass keine Angst der Welt uns mehr belasten kann. Dass wir sicher wissen, mir fällt kein Haar vom Haupt ohne Gottes Willen. Und wir dürfen fröhlich unsere Straße ziehen. Und du hast auch die Umstände unseres Sterbens schon geordnet. Wir bitten dich darum, dass wir fröhlich unsere Straße ziehen können und uns nicht Sorgen brauchen, weil du unser Herr und Heiland bist. Amen.